Im nächsten Kapitel, im Kapitel 6.1, das auf Seite 56 beginnt, möchte ich nun den Mechanismus des mikrokanonischen Ensembles, den wir gerade kennengelernt haben, anwenden auf ein einfaches Modellsystem, nämlich freie Teilchen in einer Box mit dem Volumen V. Ja, wie Sie dann sehen, nicht wahr, das ist die erste Gleichung auf Seite 56. Der Hamiltonian von diesem System ist natürlich nichts anderes als 1 über 2m mal die Impulse im Quadrat. Und dann, wenn wir die Formel verwenden für die Zustandssumme groß Q im mikrokanonischen Ensemble, nicht wahr, dann bekommen wir diese erste Gleichung, die da steht. Wir haben wieder diesen berühmten Faktor 1 über h hoch 3n und 1 über n Fakultät. Nicht wahr, diese n Fakultät kommt daher, dass die Teilchen ununterscheidbar sind. Und dann haben wir eben das Integral über die Koordinaten, dr, über alle 3n Koordinaten und dann die Integration über alle Impulse. Ja, in diesem Fall, nicht wahr, das Argument hängt nicht von den Koordinaten ab, also die Integration über dr kann ich sofort machen. Und wie gesagt, ich habe eben einen 3n-dimensionalen Raum und damit bekomme ich einen Faktor v hoch n. Ja, es bleibt dann übrig, eben das Integral über die Impulse. Und ja, in diesem 3n-dimensionalen Impulsraum, nicht wahr, da schneiden wir eine Kugel raus mittels dieser Delta-Funktion. Also die Kugel, die die Eigenschaft hat, dass alle eben Teilchen, die auf dieser Oberfläche liegen, diese Energie E haben. Ja, diese Kugel hat dann natürlich einen Radius, der gegeben ist durch die Wurzel 2 E mal M. Und ja, jetzt möchte ich im nächsten Schritt, das ist also ein Integral, das analytisch schwierig zu lösen ist, und deshalb möchte ich im nächsten Schritt jetzt diskutieren, wie man das vereinfachen kann. Ja, Kugeln in hochdimensionalen Räumen haben erstaunliche Eigenschaften. Also man kann analytisch berechnen das Volumen von einer n-dimensionalen Kugel, das ist diese Formel an, gleich r hoch n mal pi hoch n halbe geteilt durch diese Gamma-Funktion, und man kann genauso für eine n-dimensionale Kugel die Oberfläche ausrechnen. Das ist dann diese zweite Formel, nicht wahr? Sn ist gleich r hoch n minus 1 mal 2 hoch pi n halbe, wieder geteilt durch eine Gamma-Funktion. Ja, die haben jetzt erstaunliche Eigenschaften. Zunächst mal sieht man, dass wenn n immer größer wird, also die Dimension wächst, dann geht sowohl dieses Volumen als auch die Oberfläche gegen 0. Ja, woher kommt es? Zunächst mal haben wir natürlich diesen Faktor r hoch n, und ein r großes könnte man denken, der explodiert, aber wir tun ja noch Teilen durch diese Gamma-Funktion, Gamma hoch n halbe plus 1. Ja, und diese Gamma-Funktion, die wächst ja noch schneller als jede algebraische Potenz, und deshalb im Endeffekt geht das Volumen nach 0. Genau dasselbe hat man bei der Oberfläche, weil hier tut man auch durch eine Gamma-Funktion teilen. Ja, trotzdem, wenn ich jetzt den Logarithmus von diesen Größen nehme, und wir wissen ja, um zu physikalischen Größen zu können, müssen wir dann immer eigentlich den Logarithmus der Zustandssumme nehmen. Wenn ich den Logarithmus nehme, dann gibt dieser Term r hoch n oder r hoch n minus 1, den ich da immer habe, der gibt natürlich dann n mal Logarithmus r, und damit ist die, und plus noch andere Terme, nicht wahr, von der Gamma-Funktion. Und damit ist es eine extensive Größe. Ja, wie schaut es jetzt aus mit der Differenz von diesen beiden? Man kann, wenn man jetzt also diese Formel für das Volumen und die Oberfläche nimmt und dann das Verhältnis ausrechnet, Oberfläche zu Volumen, das ist dann die erste Gleichung auf der Seite 57, dann findet man, dass das n durch r ist. Und wenn ich dann also mir anschaue, die Differenz des Logarithmus von Sn, das ist die nächste Formel, also ln von Sn minus ln von an, die Differenz der Logarithmen, dann ist es natürlich der Logarithmus von Sn geteilt durch an. Und wenn ich dann das Ergebnis von oben einsetze und von den Radius wieder den Ausdruck nehme, der von der Energie abhängt, dann bekomme ich, dass das als Endergebnis, das ist der Logarithmus von einer Wurzel, wo n eingeht. Ja, die Logarithmusfunktion, wissen wir, die wächst sehr langsam an, und wir sehen also die Differenz zwischen dem Volumen und der Oberfläche, die wächst wesentlich langsamer an als jede von den beiden Größen für sich selber. Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass man diese Differenz eigentlich vernachlässigen kann, nicht wahr? Wenn man weiß, dass man immer dann im nächsten Schritt den Logarithmus nimmt. Und ja, das ist ein ganz erstaunliches Ergebnis. Das bedeutet nichts anderes, als dass es im hochdimensionalen Raum eigentlich egal ist, ob ich jetzt über die Oberfläche der Kugel integriere oder über die gesamte Kugel. Ja, und über die gesamte Kugel zu integrieren ist natürlich viel einfacher. Das ist dann die nächste Gleichung, nicht wahr? Da steht ungefähr gleich, also das ist eben asymptotisch, gilt es. Und ja, dann habe ich einfach ein Integral jetzt über einen Impulsraum, das kann ich analytisch lösen. Und dann bekomme ich diese letzte Gleichung auf Seite 57. Ja, da kann man auch nochmal jetzt natürlich diese Gamma-Funktion, nicht wahr, kann man eliminieren, dadurch, dass man wieder die Stirling'sche Formel nimmt. Und wenn man das macht, dann bekommt man eben diese Gleichung auf Seite 58, diese erste Gleichung, die also angibt, Q von NVE gleich 1 über N Fakultät, mal in eckigen Klammern auf, ein Ausdruck da hoch N. Ja, gut, jetzt schlussendlich, wir haben ja ganze Zeit schon gesagt, wir wollen dann eigentlich den Logarithmus nehmen. Wenn wir den Logarithmus von dieser Größe nehmen und dann noch ein paar Umformungen machen, ja, dann bekommen wir diese Gleichung 34. Ja, diese Gleichung 34 möchte ich jetzt nochmal mir ein bisschen genauer anschauen. Ja, und auf allem unter dem Aspekt, dass eigentlich die Entropie ja eine extensive Größe sein sollte. Ja, wir haben hier in dieser Gleichung 34 für die Entropie haben wir drei Terme. Und ich möchte jetzt jeden von denen mir einzeln anschauen und dann schauen, ob der extensiv ist oder nicht. Ja, im ersten Term fängt es an, n, dann mal k mal ln von irgendwas. Ja, und ja, das ist schon proportional zu n. Also der erste Term wäre extensiv, wenn das Argument, das dann in den Logarithmus eingeht, wenn das alles intensive Größen wären, die nicht wahr, also unabhängig sind von der Größe des Systems. Ja, in dem Argument für den Logarithmus haben wir nicht wahr e geteilt durch n. Das ist gut, das ist mal eine intensive Größe. Aber dann ganz am Anfang haben wir ja auch noch das v geteilt durch h hoch 3. Aber da bräuchte man eigentlich v geteilt durch n, nicht wahr? Sonst das v allein macht das Argument extensiv und dann damit ist der ganze erste Term wäre dann nicht mehr extensiv. Ja, der zweite Term ist natürlich sowieso extensiv, 3 halbe n mal kb. Und jetzt dieser letzte dritte Term, minus kb mal ln von n Fakultät, ja, der ist natürlich wieder nicht extensiv. Ja, dieser letzte Term hier, der kommt natürlich daher, dass wir, nicht wahr, in unserer Zustandssumme geteilt haben durch 1 durch n Fakultät. Das bedeutet jetzt also, wenn dieser letzte dritte Term, wenn wir den nicht hätten, dann wäre unser Ergebnis für die Entropie garantiert nicht extensiv. Und das sollte natürlich nicht sein. Und diese Beobachtung ist bekannt unter dem Namen Gibbs-Paradoxon. Ja, jetzt natürlich, wenn wir diesen dritten Term haben, dann stellt sich es jetzt heraus, den können wir kombinieren mit dem ersten Term. Also was müssen wir machen? Wir müssen wieder eine Stirling-Formel verwenden für dieses minus kb ln von n Fakultät. Und da wissen wir nicht, weil dann kriegen wir einen ersten Term, der ist l mal ln von n. Und ja, das können wir jetzt, diese beiden Logarithmen, also den vom ersten Term und vom dritten Term, die können wir jetzt kombinieren. Und dann stellt sich heraus, dass also die Sache sich vereinfacht und wir erhalten diese Gleichung 35. Und jetzt sehen Sie in der Tat plötzlich hier in dieser Gleichung 35, das Argument vom Logarithmus oder in diesem Argument vom Logarithmus sind nur noch intensive Größen. Wir haben die Größe v geteilt durch n, die intensiv ist, und die Größe e geteilt durch n. Nicht wahr? Damit ist alles, was das Groß n multipliziert in dieser Formel, sind damit intensive Größen und damit ist dieser erste Term extensiv, wie er sein sollte. Und der zweite Term, den man dann erhält, der ist eben auch extensiv. Ja, also wir sehen, dass auch aus diesem Grund, also weil wir wissen, dass die Entropie eine extensive Größe sein sollte, sieht man, dass man durch dieses n-Fakultät teilen muss, wenn man eine korrekte Formel haben will für die Zustandssumme, nicht wahr? Andernfalls hätte man eben diese Size-Extensivity verletzt.